akustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn.
Hallo Julia Bamberg.
Hallo Julia Köhn.
Klingst ja heute so anders. Von wo höre ich dich denn?
Also wahrscheinlich nicht von dir in deinem Raum. So.
Ach stimmt, ich sehe dich auch gar nicht.
Heute nehmen wir wieder remote auf.
Remote. So sagt man's.
Remoulade. Nein, nicht Remoulade. Nur remote. Also voneinander entfernt.
Mhm. Ja, denn du bist in Berlin.
Ich bin in Berlin, du bist in Bremen. Und ich sag dir, Julie Köhn, ich bin sehr, sehr, sehr müde.
Warum?
Warum? Weil ich ganz viel Frühschicht habe.
Hm.
Letzte Woche hatte ich jeden zweiten Tag früh.
Mhm.
Und diese Woche habe ich jeden Tag früh, bedeutet, mein Wecker klingelt um 3.35 Uhr. Nein, 2.35 Uhr. 3.35 Uhr wäre schon zu spät.
Dein Albtraum. Einfach zu spät dann kommen zur Arbeit. Also um 2:30, um es runterzubrechen, wirst du schon wieder auf der Matte stehen, auf deiner Badezimmermatte und dich frisch machen für den Tag.
Ja, zumindest um kurz nach 2:30. Und Fun Fact, das mache ich sonst nie. Ich stelle sonst immer 2 Wecker. Aber wenn ich früh habe, dann stelle ich mir 3 Wecker und 2 unterschiedliche. Also 2 auf meinem Handy. Und falls das irgendwann aus irgendeinem unerfindlichen Grund mal abkackt, dann habe ich noch so einen alten digitalen Wecker.
Das ist ganz gut, glaube ich.
Ja.
Also kann ja schon mal sein, dass es aus irgendeinem Grund nicht funktioniert oder dass man denkt, man hat den Wecker eingestellt, man hat es gar nicht.
Mhm.
Das hatte ich auch schon mal. Manchmal ist das ja so, dass es gibt ja diese Fokusse, die man einstellen kann bei bestimmten Handyarten. Und wenn du dann vergisst, diesen Fokus auch einzuschalten, dann funktioniert dein Wecker halt nicht, weil du dich noch im Fokus Arbeiten befindest.
Ja.
Oder du musst aber den Fokus Schlafen einstellen. Und ja, also das wird mit dem Oldschool-Wecker, den du da dazu hast, dann wohl nicht passieren.
Ja, mein Fokus ist jetzt gerade schon in Schlafen. Weil ich jetzt,
ja, wir machen es schnell.
Genau, weil ich jetzt eigentlich schon schlafen müsste, witzigerweise. Wir nehmen heute mal ungewöhnlicherweise an einem Montag auf. Also kurz vor Veröffentlichung sozusagen.
Wir sind top aktuell.
Mhm.
Top aktuell am Nachberichten eigentlich, aber trotzdem.
Naja, da wir ja nur alle 14 Tage veröffentlichen, finde ich das sehr legitim, dass wir das jetzt nachberichten, vor allem, weil es nur wenige Tage zurückliegt.
Und wenn es Nachrichten mit Impact sind, dann finde ich das auch nicht so schlimm, wenn die ein paar Tage später kommen und also man erst so jetzt im Nachhinein dann drüber berichtet, denn das ist was wegweisend sein wird.
Aber zuerst noch ein kurzer Exkurs ins Wochenende, denn du hast mich ja in Berlin besucht und wir zusammen haben das Schwule Museum Berlin besucht. Da war ich noch nie. Bis
ich war
dato.
Da auch noch nie. Ich dachte, ich wäre da schon gewesen, aber ich habe das verwechselt mit einem anderen Museum, was eine queere Ausstellung mal hatte. Und dann war ich auch nicht im Schwulen Museum, sondern jetzt auch am Wochenende zum ersten Mal. Und ich war, zuerst dachte ich, oh, das ist aber klein. Und dann dachte ich, das reicht dann doch aus. Das habe ich spätestens dann gemerkt, als ich gemerkt habe, dass du schon längst durch warst mit allen Räumen und ich beim zweiten von dreien angekommen war.
Ja, das stimmt. Es war auch sehr spannend. Es ging um Queerness auch in der DDR, ne?
Mhm.
Und so ein bisschen der Impact der Stonewall Riots auf Deutschland und die queere Szene. Unter anderem aber auch Aufarbeitung von sozusagen Pädophilie, die ja auch in der schwulen Szene eine Weile relativ geduldet war und sogar irgendwie en vogue. Also zwei Räume haben sich nur diesem Thema gewidmet und das war dann doch schon sehr schwer, muss ich sagen. Also diese zwei Räume haben schon ziemlich runtergezogen.
Ja, das fand ich auch. Ist sehr löblich, sich damit auseinanderzusetzen und dringend an der Zeit, weil es sind Fälle von vor, es ist ja also schon ewig lange irgendwie so ein Thema gewesen, also Pädophilie und dass das irgendwie, du auch schon gesagt hast, dass es irgendwie so ein en vogue war. Also es wurde zum Beispiel auch zitiert aus einem aus dem Thomas Mann Werk Der Tod in Venedig und das ist ja zum Beispiel, also das ist jetzt einfach nur irgendwas, was ich so in der Literatur, was man so zumindest so ich glaube, da wird es nicht explizit erwähnt, aber zumindest hat es auch in der Literatur stattgefunden. Das ist ja nur ein Peak des kulturellen Lebens, was gedruckt erscheint, was jeder lesen kann und was sich so dahinter abspielt, so in Communities. Das wusste man ja so normalerweise nicht. Und dass das aufgearbeitet wird, finde ich total wichtig.
Also es gibt sehr viele Betroffenenberichte auch. In Familien ist es passiert, in der Schule, in Vereinen, also und zu der Zeit wurde das halt auch noch so tabuisiert und totgeschwiegen. Und selbst wenn sich die Menschen dann irgendwem anvertraut haben, es wurde dann auch einfach nicht geglaubt. Und ja, diese Aufarbeitung und sich damit auseinanderzusetzen, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
Genau, und was denn der größere Teil der Ausstellung war, dann aber eben diese Riots und inwiefern sich das queere Leben in der DDR und in der BRD entwickelt hat. Und das fand ich auch sehr spannend, denn darüber wusste ich gar nichts.
Ja.
Machen wir auch auf jeden Fall nochmal eine Folge drüber, denn das ist super wichtig und total interessant, da irgendwie so einen Namen zu hören und zu hören, wie progressiv die so teilweise in den 70ern, 80ern und auch noch in den 90ern waren. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie eingeschlafen ist.
Ja, total. So Stichwort Sonntagsclub in Berlin und so. Mhm. Also da gab es wirklich ganz, ganz viel. Und das könnte man auch noch mal auseinanderdröseln. Aber ja, das ist nur ein winzig kleiner Exkurs und einfach nur eine Empfehlung, falls ihr mal in Berlin seid und das Schwule Museum noch nicht angeschaut habt. Geht da auf jeden Fall gerne mal hin. Die Menschen freuen sich sehr und vor allem wird es, glaube ich, nur durch Volunteers gestemmt, wie ich das mitbekommen habe.
Da hat auch der Eintrittspreis auch dafür gesprochen, es war jetzt nicht teuer. Also kann man auf jeden Fall mal machen. Ich habe da jetzt insgesamt, glaube ich, haben wir da 2 Stunden verbracht. Ich hätte da alleine, glaube ich, noch länger drin rumgehangen, weil ich dazu neige, wenn ich in Museen bin, mir alles durchzulesen und mir alles anzusehen, um den ganzen Zusammenhang zu verstehen. Weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich in Museen bin, dass ich das nicht checke, dass ich mir alles genau durchlesen muss und dann denke, da verstehst du sonst nicht. Und deswegen bin ich dann immer ganz aufmerksam.
Ja, bei mir ist das anders. Ich lese immer nur so gezielt und suche mir dann so Sachen raus, die ich interessant finde und lass einiges weg, aber denk dann auch immer, ja, ich kann ja mal wiederkommen.
Ja, ist auch, glaube ich, ein ganz guter Angang. Und ich glaube, der beste Angang ist, sich vorher den Raum mal richtig anzusehen und zu gucken, was wo steht. Das habe ich nämlich erst nach einer halben Stunde dann gemacht, dachte dann, ach so, es sind ja hier unterschiedliche Dinge. Ja. Also es geht einmal in dieser Ecke um Stonewall Riots und ich habe so durcheinander Stonewall, DDR, BRD, dann hier irgendwelche Drucke aus den 20ern. Dachte so, was ist denn hier der Zusammenhang? Bis ich mich dann mal umgesehen habe und dachte, oh, bist du auch dumm, ey. Bisschen doof. Also mal vielleicht auch mal die Augen aufmachen.
Ja, es hat ein System, aber das muss man natürlich vorher verstehen.
Ja.
Gut, vom Schwulen Museum in Berlin reisen wir jetzt nach Athen, Griechenland.
Da war vielleicht was los in der letzten Woche.
Ja.
Die orthodoxe Kirche ist am Schreien.
Allerdings ist sie das, denn die Ehe für alle ist legalisiert worden. Und zwar am 15. Februar 2024.
Ein ganz großes, ein historisches Datum. Erstmal so an sich, so die Ehe für alle, weil es ja längst nicht überall in der EU legalisiert ist, dass Menschen, die nicht hetero leben, heiraten dürfen, sondern auch, weil es das erste Land ist, das überwiegend orthodox ist, also christlich-orthodox, dass der Großteil der Religionen ist oder der Menschen, die da sind, sind religiös im Sinne von christlich-orthodox. Und es ist das erste Land, das diese Ehe legalisiert hat für alle.
Mhm. Ja, und wenn ihr jetzt nicht so ganz so orthodox, was bedeutet das nochmal? Also ganz runtergebrochen ist das eine sehr, sehr strenge Auslegung der Religion. Also nichts mit, ja, kann man mal so interpretieren oder so, sondern da ist schon sehr streng, sag ich mal.
Und es ist in Griechenland so, dass knapp 90% der Menschen, die religiös sind, orthodox sind.
Mhm.
Also total krass.
Mhm. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen da mal so ein bisschen drauf auf Griechenland, schauen drauf, wie die Abstimmung war, wer da irgendwie abgestimmt hat und warum. Dann gucken wir uns das Gesetz noch mal ein bisschen an. Da gibt es nämlich tatsächlich so kleine Unterschiede zur deutschen Ehe für alle. Und ja, Spoiler vorweg, eigentlich ist kein Spoiler, du hast es ja schon vorweggenommen, also die griechisch-orthodoxe Kirche gibt dem Ganzen keinen Segen, im Gegenteil, da gab es schon im Vorfeld massive Kritik und also die Argumentation, ja, gähn, kennen wir alles schon. Geistliche haben beklagt, dass dieses Gesetz den grundlegenden Kern der Gesellschaft zerstöre, so Familie und so. Ne? Also ich würde sagen, bis jetzt ist die Welt auch nicht unter oder in Flammen aufgegangen. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? Dieses Argument nochmal.
Ja, also das ist aber auch nur nicht in Flammen aufgegangen, weil es noch ein paar wackere Länder gibt, die das hochhalten, ja. das Recht, dass nur Männer und Frau zusammen eine Familie gründen dürfen und heiraten dürfen.
Ach, du meinst, wenn die fallen, dann ja. Flames?
Ja.
In Flames.
Dann
okay.
Flames.
Okay.
Ja, du wirst das sehen.
Ja. Also. Ich hab übrigens auch gelesen, dass so ein paar Bischöfe sogar einigen Abgeordneten gedroht haben. So, überlegt euch gut, wie ihr hier stimmt. So ein richtiger Dickmove, ne? Das ist halt, ist wirklich so, dass die orthodoxe Kirche so in der griechischen Verfassung vorherrschende Religion ist, ist festgeschrieben. Ja. Und teilweise halt sehr starken Einfluss auf, ich sag mal, so religiös orientierte Wahlkreise hat. Das ist mal Lobbyarbeit Deluxe, würde ich sagen, ne?
Ich habe mal gerade noch mal geschaut bei den Zahlen. Also ich habe gerade so ein bisschen gestockt, als ich gesagt habe, dass 90%, die religiös sind, orthodox sind. Mich hat gerade noch interessiert, wie viele Menschen in Griechenland sowieso religiös sind. Das ist genauso. 90% der Menschen in Griechenland sind christlich und davon wiederum sind 90% orthodox. Das ist voll krass.
Aber nichtsdestotrotz, das Gesetz ist jetzt verabschiedet worden, trotz Kirchenkritik. Und ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz auf den Prozess. Also wer hat dafür gestimmt und wer regiert eigentlich in Griechenland aktuell? Die führende Kraft in Griechenland ist die Partei Neodemokratia. Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, aber so wird sie zumindest, also so schreibt man sie. Die ist 2019 mit 39,85% der Stimmen gewählt worden und Premierminister ist Kyriakos Mitsotakis. Und was kann man so über Neodemokratia sagen? Also es ist eine liberal-konservative Partei. Ich finde, das ist schon so ein bisschen interessant. Ne? Denn immer, wenn konservativ irgendwo dabei ist, dann klingeln bei mir schon die Alarmglocken. Ich weiß nicht, wie
bei
es
mir auch.
So ist.
Nee, ist bei mir auch so.
Ja. Also es ist halt so, dass man von so einer Partei nicht unbedingt einen Gesetzentwurf erwartet, der in diese Richtung geht. Ne?
Überhaupt gar nicht. Das erinnert mich einfach immer wieder und wieder daran, wie Angela Merkel, CDU, und damit ja auch konservativ, aber ja eigentlich sehr liberal in dieser konservativen Partei, damals gesagt hat, ich werde diese dafür auf gar keinen Fall stimmen, für diese Ehe für alle, nicht mit mir. Ja. Und eigentlich so verstehe ich das Ganze auch. Und deswegen finde ich das auch total interessant, dass da quasi die CDU Griechenlands diesen Gesetzentwurf dann reinhaut.
Ja, genau. Also das kam wirklich von der Partei, also von Neodemokratia, von Mitsotakis. Der hat dann letzten Donnerstag seinen Abgeordneten aber letztendlich auch freigestellt, wie sie abstimmen sollen. Ne? Das war ja bei der CDU dann genauso.
Ja.
Wir erinnern uns, anno 2017, Frau Merkel hat dagegen gestimmt, wie du ja schon gesagt hast. Ne?
Ja.
Hat sie ja dann auch gesagt. Es ist trotzdem durchgekommen,
gesagt,
wie wir wissen.
Ja.
Aber er nicht. Er hat
er
dafür
nicht.
Gestimmt.
Und,
ja.
Und er feiert, er hat das Ergebnis gefeiert. Also sagt, dass es ein historischer Moment ist, was es ja definitiv auch ist. Hat in Interviews gesagt, dass es jetzt eigentlich nichts ist, was jetzt eine totale Revolution ist, sondern es dass es in der EU schon viele Länder gibt, die diesen Schritt schon gemacht haben und Griechenland einfach ein weiteres ist, so ungefähr. Sieht das Mitsotakis. In Interviews, diese Entscheidung.
Ja, genau. Er hat auch gesagt, in Griechenland darf niemand sich als Bürger zweiter Klasse fühlen. Heute ist ein Tag der Freude. Also sowas hätte ich von Frau Merkel dann eigentlich auch erwartet. Aber ja, sie war ja so, ich habe ja noch ein bisschen Bauchschmerzen bei der Sache. Lassen wir mal lieber. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen reingucken, also 300 Sitze hat das Parlament. 176 von den Abgeordneten haben für das Gesetz gestimmt. Es gab
also 124 also dagegen.
Nein, es gab 76 Gegenstimmen. 2 Enthaltungen und 46 Abgeordnete haben an der Sitzung nicht teilgenommen.
Mhm.
Ja, also ich finde, das ist schon relativ eindeutig.
Auch komisch, wenn sich so, da frage ich mich auch immer, warum enthalten sich die Leute? Also was ist der Grund, dass man da, ist das dann sowas wie, ja, eigentlich ist meine Partei irgendwie dafür, aber ich habe da irgendwie eine andere Meinung?
Möglich. Also weiß ich nicht. So Gründe für Enthaltungen könnte ich dir jetzt auch nicht nennen. Ich glaube, vielleicht habe ich mich schon mal enthalten, aber es ist schon sehr lange her. Ich glaube, wenn, dann habe ich mich immer pro oder contra entschieden.
Ja, also ich finde jedenfalls eine legitime Entscheidung. So, wenn man denkt, dass man zum Thema nichts sagen will, dann lässt man es halt. Das finde ich auch okay. Also jedenfalls ist dieser Entwurf trotzdem durchgegangen sozusagen. Und ja, es hat nicht allen gefallen, auch nicht in der eigenen Partei. Und das finde ich auch total interessant.
Genau.
Also, dass man sich auf die eigene Partei sozusagen nicht verlassen kann, sondern schauen muss, ja, da gibt es aber noch so linke Parteien, es gibt noch Sozialdemokraten, auf die kann ich mich verlassen oder auf deren Stimmen, auf die Stimmen meiner eigenen, keine Ahnung. Mhm.
Aber das finde ich, ist ja auch das Spannende daran, dass es so eine parteiübergreifende Übereinstimmung gab. Also linke, sozialdemokratische und konservative ParlamentarierInnen haben für diesen Antrag gestimmt. Und das ist ja schon, das finde ich, ist schon ein bisschen einmalig.
Das zeigt aber auch, dass es kein Thema für eine bestimmte, für ein bestimmtes politisches Spektrum ist oder für eine bestimmte politische Ausrichtung, sondern dass es einfach ein Thema ist. Also entweder du siehst es so als Menschenrecht oder eben nicht. Genau. Oder du siehst halt etwas, das das stört. Und ich glaube, da gibt es halt echt nur diese zwei Meinungen.
Aber findest du das nicht spannend, dass dass gerade aus so einem Land mit so einer Ausrichtung und so einer religiösen Strömung, dass das so progressiv irgendwie jetzt, also ich meine, es ist spät, wir haben 2024, aber
finde ich auch.
Schon irgendwie.
Finde ich voll, also als ich diese Meldung in der letzten Woche gesehen habe, dachte ich so, ach, cool. Da hatte ich aber auch nicht im Kopf, dass das so eine schon sehr religiöse, dass es so ein sehr religiöser Staat ist, also dass Griechenland ja wirklich. Also eigentlich kann man das von dem Land gar nicht erwarten, so wenn man so auf dieses, ist für mich so, als wenn Vatikanstadt jetzt plötzlich für die Ehe für alle stimmen würde. Also.
Das ist jetzt vielleicht eine leichte Übertreibung.
Das war ja
leicht.
Offensichtlich auch nicht direkt in meinem Kopf,
aber
ich so
verstehe,
ungefähr.
Was
also so ist es ja irgendwie. Ja. Also und natürlich finde ich das dann, finde ich es total das krasse Zeichen. Und es zeigt irgendwie auch, dass sich auch Religion damit auseinandersetzen muss. Also einmal mehr. Selbst eben die ja orthodox sind, die so dieses von sich sagen, so wir sind, was habe ich vorhin gelesen, so das recht christlich oder so nennen sie sich, glaube ich. Also so dass dieses, da wird noch weiter zurückgegangen, zu sagen, wir beziehen uns so auf den Kern der Religion, was irgendwie, keine Ahnung, so das ganz alte Zeug, so, ich habe jetzt gar keine Ahnung, wovon ich rede, aber so dieses wirklich so Adam und Eva, keine Ahnung, so Schöpfungsgeschichte mäßig, woran die glauben, keine Ahnung. und dass das trotzdem, also es ist trotzdem in einem Land, wo so viele Menschen dran glauben, dann trotzdem die Ehe für alle dann legalisiert wird, dann denke ich auch irgendwie, ich glaube, ihr müsst euch damit nur auseinandersetzen.
Wobei die Kirche ja das selber nicht macht und sagt, die verweigert sich ja. Und
die Frage ist, wie lange das halt noch funktioniert, ne? Also wie lange man sich dem so enthalten kann und wie lange man sagen kann, nee, das haben wir noch nie gemacht und wir fanden das schon immer kacke.
Och. Ich sag dir, das kann noch lange
ja, dauern. Wahrscheinlich schon, aber es gibt zumindest Zeichen, dass sich ja Menschen damit auseinandersetzen. Also selbst wenn es so ist, also in Griechenland, dass so viele Menschen orthodox sind. Trotzdem haben sie eine Regierung gewählt, die liberal-konservativ ist oder zumindest der Präsident ist liberal-konservativ. Und es ist ja, also es ist ja ein vom Volk gewählte Regierung. Und ich glaube, dann ist das ja, wenn die Mehrheit an dieser Regierung dafür stimmt, dann ist es ja schon so, dass es schon eigentlich auch das Volk widerspiegeln sollte. Und wenn das wiederum gläubig ist, aber auch das Gesetz sozusagen durchwinken würde, glaube ich, dann muss man schon drüber reden.
Wobei, das ist ja auch noch so eine Sache, ne? Also gesellschaftlich ist die Meinung da komplett gespalten. Also so die letzten Umfragen, glaube ich, vor der Abstimmung, war es fast 50-50. Also 50% waren dafür und 50% waren dagegen. Also da merkt man schon, da ist die Spaltung doch noch ein bisschen sichtbar.
Aber trotzdem, also es bestätigt das ja trotzdem nur. Denn eigentlich, wenn du schaust, so viele Menschen sind da religiös und stark religiös, dann sollte das doch eigentlich auch so sein, wie 90% sind dagegen.
Ja. Ich denke mal, das wird dann auch einfach die Zeit zeigen, ne? Also das ist ja immer, dass man neuen Sachen skeptisch gegenüber ist, wenn man die nicht kennt. Aber da es ja nichts wegnimmt, es fügt ja nur etwas dazu, ne? Also du kannst ja trotzdem als heterosexuelles Paar noch, hast alle deine Rechte, kannst alles machen wie davor, nur ein paar mehr Leute dürfen das jetzt halt auch. Also da wird ja, da geht ja die
aber
Welt
aber so sehen
nicht
das
unter.
Halt ja, so ja argumentieren gesehen, die Menschen ne? nicht, sondern das ist so ein, ja. es ist was wie, genau. die Ehe ist ein heiliger Bund zwischen Mann und Frau und da kommt nichts zwischen. Es war auch ganz interessant, dass einer, dass sich so ein geistlicher Mensch dazu geäußert hat und halt sowas gesagt hat wie, wie wächst denn dann ein Kind bitte auf? Das ist doch völlig verwirrt, wenn das in dieser Familienkonstellation von Vater und Vater dann keine Mutter hat oder in einer anderen andersrum dann keinen Vater hat. Also muss ich ja, wir stellen ein Kind schon vor eine Entscheidung, indem wir es erlauben, in einem anderen Beziehungskonstrukt aufzuwachsen als Vater, Mutter und Kind. Und da dachte ich auch so, wow, das würde doch aber bedeuten, dass alle Kinder, die so in diesen Vater-Mutter-Kind-Familien aufgewachsen sind, dass die alle frei von Verwirrungen sind und dass keins von denen irgendwie irgendwas in Frage stellen würde in der Familie. Was ja totaler Quatsch ist. Total, wirklich, total ja. doof, wie da argumentiert wird.
Ja, und da werden halt Alleinerziehende
ja, das auch
noch nicht berücksichtigt. Och,
naja. Ja, es ist so total lückenhaft. Also diese Argumentation ist so lückenhaft.
Mhm. Dann schauen wir uns jetzt zum Schluss nochmal das Gesetz ein bisschen genauer an, beziehungsweise wir erzählen euch, was sich da jetzt ändert. Also wie bei uns in Deutschland gab es bis dato auch eine eingetragene Partnerschaft in Griechenland. Und mit diesem neuen Gesetz haben homosexuelle Ehepaare eben dieselben Rechte und Pflichten wie heterosexuelle Ehepaare. Sie können Kinder adoptieren und, was ich wirklich fortschrittlich finde, weil das ist nicht mal bei uns in Deutschland der Fall, beide PartnerInnen bekommen das Sorgerecht, auch wenn das Kind biologisch nur von einem Elternteil stammt. Ne? Also das ist ja das mit zum Beispiel bei lesbischen Müttern bei uns, dass es hier diese Stiefkind-Adoption immer noch gibt. Ein Unding. In Griechenland ist man jetzt
zumindest
also viel
in dem
weiter.
Sinne, da ist man dann weiter, genau. Ja. Also eigentlich, in dem Sinne ist man dann Griechenland auf jeden Fall weiter. Also,
ja.
Ich finde, es ist ein totaler Gewinn für Griechenland. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ehrlich gesagt.
Total. Und wir werden auch quasi das Ganze am eigenen Leib testen. Witzigerweise geht es nämlich auch nach Griechenland und da schauen wir dann mal, wie so queeres Life sich da so gestaltet, wenn wir es dann finden. Es gibt mal wieder eine Gaycation Greece.
Mega mäßig stark, finde ich. Da werdet ihr, aber genau, erster Hand können wir da berichten, was man da so machen kann, was man nicht machen kann, welche Clubs mega angesagt sind. Ob wir verbrennen, wenn wir eine Kirche betreten.
Ah, das ist in Italien auch schon nicht passiert. Safe. Ich glaube, in Griechenland werden wir auch nicht anfangen zu brennen. Okay. Das ist alles safe.
Aber erstmal ausprobieren. Also erstmal, ich muss sagen, um das nochmal abzuschließen, crazy Entscheidung, finde ich richtig krass.
Ja.
Kam mir, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen unerwartet, für mich zumindest. Also es ist am Anfang des Jahres war es, glaube ich, ein Thema, was verhandelt werden sollte. Und Anfang Februar war es dann auch bekannt, dass Mitsotakis über das Thema abstimmen lassen will. Und dass das so durchgegangen ist, also auch wenn es unter der Bevölkerung vielleicht so 50-50 steht. Ich bin mal gespannt, was so spätere Verhandlungen oder was spätere Umfragen zeigen, ob es bei 50-50 bleibt, wenn sich vielleicht zeigt, dass Heteros nichts von ihren Rechten verlieren und dass vielleicht alles so bleibt, wie es ist, nur dass noch mehr Menschen heiraten dürfen. Bin gespannt.
Ja, es wurde aber auch viel debattiert. Also ich glaube, er hat mehrere Gesetzentwürfe da eingebracht und also es war schon nicht ganz unholprig, das Ding jetzt auf den Weg zu bringen, aber es ist passiert und wir können nur sagen, Glückwunsch an Griechenland. Ein Grund zur Freude, tatsächlich, wie er gesagt hat.
Perfektes Schlusswort. Du, mach dir noch einen schönen Abend.
Du, ich gehe jetzt gleich mal ins Bettchen, sage ich dir.
Dann mach den, ne, träum schön von deiner Ehe in Griechenland.
Ehe in Griechenland. Das werde ich machen. Und ihr Lieben, wir hören uns in 2 Wochen. Vielleicht haben wir da mal wieder einen Gast. Das sage ich jedes Mal.
Sagst du wirklich.
Aber
dieses Mal
könnte es wieder so weit sein.
Ja, da bin ich mal gespannt.
Wenn jetzt nicht irgendwas dazwischen kommt, dann könnte es soweit sein.
Okay. Wir hören uns, liebe Leute.
Ja.
Und wir hören uns auch bald. Bis dann.
Macht's gut.
Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik, also schreibt uns gerne unter akustischqueer@gmail.com.